Herzlich willkommen am Todestag von Papst Silvester dem I. Der ist übrigens auch der Schutzpatron der Haustiere. Für alle die, die also Haustiere haben, heute wäre so ein Tag, ihnen das auch zu sagen. Ich empfinde einen anderen Auftrag, an diesem Silvestertag uns weiterzugeben, nämlich der Hinweis, dass nicht alle Menschen heute den letzten Tag im Jahr feiern oder haben. In anderen Erdteilen sieht es ja ganz anders aus, aber wir so in der westlichen Welt kennen das. Das ist auch eine, wie ich finde, gute Tradition. Und mir fiel heute Morgen auf, da sind diese Farben hier weg. Da gelb und rot, ja, wenn das jemand aufgefallen ist. Die Jugend hat die einfach mitgenommen. Nehmen die einfach mit. Es sind etwa 25 junge Leute, die auf der Freizeit sind und wir denken natürlich an sie, dass sie da viele gute Erfahrungen machen mit Gott, auch miteinander natürlich, Gemeinschaft mit ihm und untereinander. Und erinnern uns noch für die, die vor einer Woche hier waren, da war ziemlich viel los. Mutige haben gewagt zu zählen. Über 400 Leute, war schon sehr, sind auch Menschen wieder nach Hause gegangen. Wir müssen uns da was überlegen. Es sind Leute wirklich wieder heimgegangen, die haben gesagt, das macht keinen Sinn, hierher zu kommen, ich sehe keinen Platz. Heute ist es ein bisschen anders, klar. Müssen wir mal gucken, wie wir das in der Zukunft gestalten. Vielleicht an Heiligabend auch zwei Gottesdienste anbieten. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich möchte gerne noch mal ein paar Gedanken sagen zur Jahreslosung 2017. Ich hatte da vor einem Jahr, etwa ein Jahr, am 2. Januar 2017, meine ich mal, Sonntag, drüber gesprochen, möchte die Predigt nicht wiederholen, sondern ein paar andere Schwerpunkte setzen. Einiges ist auch gleich. Ich weiß nicht, wie es für dich, für uns, für sie ist, so ein Jahreswechsel. Die einen sagen, bin ich froh, dass das Jahr vorbei ist. Also so ein Jahr brauche ich nicht mehr. Das war wirklich also eine Katastrophe nach der anderen. Ganz schlimm gewesen, bin wirklich froh, wenn das morgen dann anders dann startet. Und bei anderen ist es umgekehrt, die sagen, schade, 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 das war das beste Jahr meines Lebens. Ich hoffe und wünsche, dass es mindestens genauso weitergeht, richtig gut gelaufen. Von mir aus bräuchte es keinen Jahreswechsel, ich werde das Jahr 2017 in sehr guter Erinnerung haben. Jeder hat da so seinen Weg. Manche denken vielleicht auch überhaupt nichts groß. Jahreswechsel, ja und, was soll das? Heute Abend knallt's, das verschlafe ich eh und morgen ist eigentlich auch nicht mehr viel anderes wie heute. Das Datum ändert sich halt. Jeder hat so seine Einstellung zu dieser Sache. Ich hatte damals und will das auch noch mal teilweise eben wiederholen, gesagt, ich weiß gar nicht, ob wir die Jahreslosung überhaupt noch kennen. Ja, es gibt ja jetzt eine neue. Die alte Jahreslosung lautete so, aus Hesekiel 36, Vers 26. Und ich will ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Das war die Jahreslosung 2017. Das ist sie noch knapp 13 Stunden oder wie lange auch immer. Also, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Ich weiß nicht, wer das auch erlebt hat. Vielleicht gibt es Menschen, bin ich mir sicher, die sich in diesem Jahr 2017 zum Beispiel zu Jesus Christus hin, wie sagen wir, bekehrt haben. Die erleben quasi ganz neu oder nicht wieder neu, sondern komplett neu Jesus anvertraut haben. Da macht es natürlich ganz viel Sinn, so ein Vers. Aber der betrifft nicht nur Menschen, die Christen werden. Der betrifft auch Menschen, die so, sagen wir mal, fromm sind, die auch christlich sind, auch Christen sind, Kinder Gottes sind, von Neuem geboren sind, weil wir da etwas sehen vom Wesen Gottes. Und da will ich einfach schon verraten, Gott ist immer ein Gott des Neuen gewesen. Immer. Also nicht nur derselbe gestern, heute und in der Ewigkeit, also gestern, naja, das Alte, heute ist, wie es halt ist, und dann morgen das Neue, sondern er war schwerpunktmäßig tatsächlich ganz stark ein Gott des Neuen. Und das soll ein Gedanke sein heute, so ein Punkt. Der zweite Punkt soll lauten, Umgang mit Neuem, auch mit dem, was vielleicht nächstes Jahr so kommt. Und dann auch erneuerte Christen, erneuertes Christentum, erneuerte Gemeinde, erneuerte Kirche, wie auch immer. Da möchte ich einfach noch ein paar Dinge dazu sagen. Wie gesagt, manche Dinge sind Wiederholung, manches ist neu. Ich glaube es auch nicht, dass viele da sind, die die Predigt von vor einem Jahr noch auswendig parat haben. Von daher ist es auch nicht ganz so dramatisch. Ist einfach manches, wie gesagt, manches eine Wiederholung. dieser erste Punkt, dass Gott ein Gott des Neuen ist, macht eben auch klar, wenn er schwerpunktmäßig ein Gott des Neuen ist, dann ist er schwerpunktmäßig kein Gott des Alten. Es gibt ja einen alten Bund und einen neuen Bund. Und im Hebräerbrief steht tatsächlich mal da, dass was alt ist, ist veraltet. Das ist keine negative Bewertung, das ist nur eine Beschreibung. Das hat das Alte so in sich. Wenn du ein altes, also wir haben ein altes Auto. Und das ist halt alt, fertig, aus. Fährt trotzdem gut, ist aber alt. Andere haben Neuwagen, ja, ist halt neu. Ja. Man würde wahrscheinlich, wenn man wählen könnte und finanziell unabhängig ist, würde man sagen, na gut, dann, naja, dann wähle ich auch das Neue so. Ja. Aber prinzipiell gibt es einfach alte Dinge, das ist einfach so. Und es gibt neue Dinge, das ist einfach so. Beschreibung ist erstmal immer besser wie Bewertung. Das ist bei uns Menschen nicht immer so leicht. Aber das jetzt mal zu diesem ersten Punkt. Gott ist ein Gott des Neuen. Das fing natürlich bei der Schöpfung schon an, als Gott gesprochen hat. Dann sind die Dinge, die da entstanden sind, ex nihilo, also aus dem Nichts. Gott schafft die aus dem Nichts. Der braucht keine, wie soll ich sagen, der braucht keine Bedingungen. Der kann einfach sprechen und dann geschieht's. So ist Gott. Und als er dann gesprochen hat, es werde Licht und es werde jenes und das und so, dann ist es neu gewesen. Das war nicht schon mal da. Das war neu. Ja? Die Tiere gab es noch nicht. Sonne, Mond, also wir kennen ja die Schöpfungsgeschichte, den Menschen gab es noch nicht. Ja, viele dieser Dinge, alles, was er da gemacht hat, war neu. So. Also im Bereich der Schöpfung. Das ist auch, wenn jemand von Neuem geboren wird, gell? Ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Es gibt ganz viele Beispiele und Bibelstellen, die wir wahrscheinlich auch kennen. Die Schöpfung, diese Geschichte, wir kennen das, dann Kain und Abel und dann irgendwann kam es mit dem Turmbau und zu Babel und dann kam das mit Noah und so. Und Gott hat gesagt, das gibt es ja nicht. Jetzt gibt es die Menschheit echt noch nicht lange. Aber was die machen, gefällt mir ganz und gar nicht. Ich mache das alles nochmal kaputt. Wie wenn man sowas baut und dann, na, gefällt mir noch nicht, alles kaputt und nochmal anfangen. Und so ähnlich, ja, das ist ein bisschen leicht ausgedrückt, aber so ähnlich muss man sich das vorstellen, mit Noah und seiner Familie begann alles nochmal von vorne. War wie so ein zweiter Anlauf, ja. Sintflut, wir kennen die Geschichte. Alles kaputt. Und dann die Familie in der Arche überlebt, diese Flut und dann fängt es von vorne an und jetzt können diese Leute wieder das neue leben und dann entsteht die Menschheit, wenn man so will, nochmal neu in Anführungsstrichen. Ja, also es gab schon Menschen, aber die Erde war kaputt, war alles kaputt. Am Anfang war übrigens auch alles Tohu Wabohu heißt es. Tohu Wabohu. Hast du manchmal auch Tohu Wabohu zu Hause? Hinterzimmer oder so? Ja, Tohu Wabohu ist so durcheinander, so ein bisschen unaufgeräumt, bisschen Chaos oder... Und so war es am Anfang und jetzt die Sintflut hat auch alles wieder so platt gemacht, sagen wir mal. Und dann fängt Gott wieder an, wieder etwas Neues, in dem Fall mit Noah und seinen Leuten. Dann später fing er an mit dem Volk Israel, wieder etwas Neues. Ah, da ist ein, also Jakob, pass mal auf, du wirst jetzt anders heißen. Du heißt jetzt Israel, El heißt immer was mit Gott zu tun, Israel, der für Gott kämpft, der mit Gott kämpft, der für den Gott kämpft, habe ich auch mal darüber gepredigt, vor einigen Monaten war das, glaube ich. Und jetzt fing die Geschichte wieder neu an und zwar mit einem Volk, nicht mit allen Menschen, mit einem einzigen Volk und Gott wollte mit diesem Volk exemplarisch zeigen, was der Unterschied macht, wenn Menschen mit Gott leben und wenn sie ohne ihn leben. Das muss nämlich einen Unterschied machen. Also diese ganze Geschichte mit den Erzvätern, ja, Abraham, Isaak, Jakob, Volk Israel und dann die Geschichte eben mit diesem Volk. Wir kennen das ja, ist, denke ich, bekannt. Dann natürlich jetzt auch von der Bibel her, Jesus. Wir haben es gehört heute Morgen von Bernd, Gott wird Fleisch, Gott kommt auf die Erde, Weihnachten, Gott besucht die Menschheit, wenn man so will, in seinem Sohn. Ja, es war also eine ganz besondere Sache. Die Bibel sagt mal an einer Stelle, wer nicht bekennt, dass Gott im Fleisch in Jesus auf die Erde gekommen ist, wer das nicht glaubt, der hat eigentlich, oder das eigentlich füge ich jetzt ein, der Johannes schreibt, der hat den Geist des Antichristen. Das heißt, antichristliche Züge sind unter anderem, wenn Menschen, Politiker, Theologen, wer auch immer, Wissenschaftler, wer auch immer, behaupten, Ja, ich finde Jesus auch gut. Ihr habt schon recht, ihr Kirchen. Es ist ein toller Mann gewesen. Kann man viel lernen von ihm. Buddha, Jesus, Gandhi, tolle Leute. Sicher. Aber er war nicht Gottes Sohn. Wer das sagt, wird laut Johannes in eine antichristliche Ecke geschoben werden müssen aus Sicht der Heiligen Schrift. Das ist ganz wichtig, an der Sohnschaft, ja, dass Jesus Gottes Sohn ist, darf man nicht rütteln. Das ist also was Neues gewesen, hat es noch nie gegeben. Dass Gott auf die Erde kommt, in dieser Form. Ja, in dieser Form. Dann später natürlich die Gemeinde Jesus, aber was ganz Neues. Kirche, das gab es nicht zur damaligen Zeit. Kirchtürme und so, Gottesdienst, jetzt gab halt das Judentum. Ja, Synagogen, Tempel und so, selbstverständlich. Und andere Religionen mit ihren Göttern und Götzen oder Gottesdiensten gab es alles. Aber das, wo plötzlich Jesus das Haupt, der Chef, das Zentrum der Gemeinde ist, das gab es noch nie. Gab es noch nie. Wirklich erstaunlich, ja, dass also plötzlich in der Geschichte der Menschheit jetzt immer wieder neue Dinge, Gott fängt immer wieder was Neues an. Und weißt du, warum er das gemacht hat? Weil es die Menschen gebraucht haben. Wir brauchen auch immer wieder was Neues. Es gibt es im Negativen, ich will immer was Neues haben. Gibt es aber auch im Positiven. Nicht, wir wollen was Neues haben, wir brauchen etwas Neues. Also das zu diesem Überblick, wenn man will, heilsgeschichtlich oder auch von der ganzen Geschichte der Menschheit. Und weil wir jetzt heute hier sind, das gilt aber auch natürlich an anderen Orten, wir haben auch gebetet, auch für andere Kirchen und überall, wo der Name Jesu und so weiter angerufen wird. Aber auch natürlich Gnadenkirche war auch irgendwann mal neu. Ja, die gab es ja irgendwann zum ersten Mal. Ja, was ich 84 dann offiziell ja, als eigenständige evangelisch-freikirchliche Gemeinde und so weiter, so wie es andere Kirchen, irgendwann sind die halt gebaut worden, gegründet worden, waren neu, neu. Und man kann natürlich eine Kirche auch wieder neu bauen. Ja? Das wäre dann der Neubau, aber das ist nicht das Thema heute. Taucht auch das Wort neu auf. Ja? So, Gott ist ein Gott des Neuen. Das hat sich dann auch in großen christlichen Sphären abgespielt. Es gab jahrhundertelang nur eine einzige Kirche, die römisch-katholische Kirche. Ja, selbstverständlich, welche denn sonst? Es gab sonst keine. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen heute, wo wir allein in Villingen, Schwenning wahrscheinlich 20 verschiedene Kirchen haben. Ja, verrückt. Gab es eine einzige, und zwar nicht in einer Stadt, sondern weltweit. Erstaunlich, ja. Römisch-katholische Kirche. Ja. Petrus, erster Papst in Rom, so, wir kennen ja die Geschichte und wie das so gesehen wurde, das war über Jahrhunderte der Normalfall. Ganz normal. Gab es nichts anderes. Und dann irgendwann, ja, Dr. Martinus Lutherus, oder? Martin Luther, ich habe das ja einmal erklärt, wir hatten letztes Jahr, ja, oder dieses Jahr noch, bis zum 31. Oktober, dieses Jubiläum, Reformation, 500 Jahre und so weiter, da entstand plötzlich noch eine andere Kirche, eine ganz neue Bewegung, eine neue Bewegung. Reformation, da wurde was reformiert. Ja, kam etwas Neues. Ja, diese Solas, ja, mit Gratia, also Gnade und Glaube und Scriptura, die Schrift und solche Dinge, hatten wir ja alles schon was dazu gehört. Es gab also zwei Hauptströme. Von der katholischen Kirche haben sich dann manche abgespalten in den orthodoxen Bereich und so, Ost- und Westkirchen und solche Dinge, evangelische Kirche, starker Strom, verschiedene reformatorische Bewegungen. Und dann irgendwann entstanden die Freikirchen. Was ist das denn? Wieder was Neues. Ja, reicht's denn nicht? Nein, reicht nicht. Ja, die Geschichte hat es einfach so gezeigt, dann entstanden die evangelischen Freikirchen. Katholische Freikirchen gibt es nicht, evangelische Freikirchen, dem Evangelium verpflichtet, ganz stark auch das Wort Gottes orientiert, nicht so sehr Kirchengeschichte, mehr auf das Wort, wo dann Taufe an Gläubigen oder Thema Heiliger Geist, also andere Dinge plötzlich auch entdeckt wurden, weil die Menschen jetzt etwas konnten, was sie bis dahin nicht konnten, die Bibel lesen. Es gibt Hinweise, historische Belege, wo Männer, Bauern, einfache Landsleute, jahrelang gespart haben, dass sie sich eine Bibel kaufen konnten. Und zum allerersten Mal in ihrer eigenen Sprache dieses Buch selber lesen konnten. Das war unglaublich. Das ist für uns, da schütteln wir den Kopf und sagen, ach du liebe Zeit, Mensch, ich habe auf meinem Handy 10 Bibelübersetzungen, was wollen denn die? Kosten mich nichts. Aber damals, Das Wort. Und dann entdeckte man die Sachen. Hä, wieso sagt der Priester dazu? Ja, das steht doch auch in der Bibel. Und das steht drin. Wieso sagen die uns denn das nicht? Dann entstanden diese Dinge. Man hat Dinge neu erkannt aus dem Wort Gottes. Und jetzt mache ich einen großen Sprung, sonst wird es zu lange. Am Ende der Zeit wird es natürlich einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Was das genau heißt, ist gar nicht so klar. Ob das jetzt bedeutet, dass dieser Planet, auf dem wir uns gerade befinden, dieses runde Teil, das durch das Weltall rast, ob es das nicht mehr gibt und dann ein neuer Planet entsteht? Oder ob das andere bedeutet und auch was ein neuer Himmel heißt? Das ist sowieso die Frage, was ist eigentlich Himmel? Gell? Das da oben, das Blaue, das ist der Weltraum. Die Wolken sind Wolken, das ist alles nicht kein Himmel. Und wenn man weiter runter bohrt, das wissen wir ja auch alle, kommen wir auch nicht in der Hölle raus. Doch, da wird es immer wärmer. Wenn du weiter bohrst, kommst du in Neuseeland raus. Nicht Hölle unten, Himmel oben. Also das sind alles so Begriffe, ist gar nicht so leicht. Aber das ist auch heute nicht das Thema. Das Thema ist ja, Gott ist ein Gott des Neuen, im ersten Punkt hier. Neuer Himmel, neue Erde. Ein Bibelvers noch zu dem aus Jesaja 43, wo deutlich wird, wie Gott sich auch offenbart, was er sagt. Er sagt, denn siehe, ich will ein neues schaffen. Jetzt wächst es auf und dann hört es nicht auf. Und dann kommt eine Frage. Die Frage lautet, erkennt ihr es denn nicht? Ich möchte was Neues machen. Ja, merkt ihr es nicht? Spürt ihr es nicht? Fühlt ihr es nicht? Nehmt ihr es nicht wahr, was ich Neues tun möchte? Scheinbar gab es zu allen Zeiten Menschen, die mit Gott gelebt haben, aber nicht gespürt, gemerkt, gefühlt, wahrgenommen, dass Gott etwas Neues wirken möchte. Etwas Neues. Ja, das ist doch schön, das ist doch wunderbar. Und Gott sagt, ja, aber ich möchte trotzdem was Neues wirken. Ja, mir gefällt aber das Alte. Und Gott sagt, ja, ich möchte trotzdem was Neues wirken. Wenn Gott etwas Neues wirken möchte, dann tun wir natürlich gut daran, ob das im Persönlichen ist, im Gemeindlichen, im Gesellschaftlichen, dass wir da mitgehen, ist ja klar. Wenn Gott nichts Neues wirken möchte, dann wehe den Leuten, die dem Neuen nachjagen, wehe den Menschen. Wenn Gott keinen Neubau will, dann wehe uns. Aber wenn Gott einen will, dann wehe dem, der da nicht das will und nicht sieht und nur so. Das ist ganz klar, wir müssen, egal von welcher Seite, es geht immer darum, dass man sich unter Gottes Willen einordnet. Wer das nicht tut, egal was der Wille ist, das ist ein hohes Risiko. Erkennt ihr es nicht? Scheinbar haben sie Leute nicht erkannt. Also, die Frage an dieser Stelle zu diesem ersten Punkt lautet, erkenne ich das Neue in meinem Leben, was Gott vielleicht 2018 vorhat? Vielleicht hat er was Neues vor? Erkennst du es? Bekommst du es mit? Hast du es auf dem Schirm, sagt man? Spürst du es, nimmst du es wahr? Interessiert es dich überhaupt? Und dann natürlich wir als Gruppe, als Kirche, als Gemeinde, auch als Land, als Nation. Wir haben ja eigentlich immer noch keine Regierung. Ist verrückt, dass das so klappt. Gell? Ich merke gar nichts davon, dass wir keine haben. Ist ja erstaunlich. Was ist möglich? Das ist gut so, dass es so ist auch. Das ist auch ein Segen. Dass wir in einem Land wohnen, du, die können sich da Zeit lassen und diskutieren und sich freuen und sich bekämpfen und wir gehen einfach einkaufen, wie wenn nichts wäre. Aber irgendwann, da bin ich ziemlich sicher, wird es wieder eine Regierung geben in Deutschland und dann wird da das klar sein, wer mit wem oder auch nicht und hin und her. So, erkennen wir das Neue? Wir, Gemeinde, Familie, Gesellschaft, erkennen wir das? Sehen wir da was? Spüren wir da was? Das sind so die Fragen. Dann zweitens, der Umgang mit dem Neuen. Wie gehen wir mit Neuem um? Jetzt, wir haben vorhin gesehen, der Bruder Meier, glaube ich, 94 oder? 94! Ich weiß nicht, wer, Jugend ist ja jetzt weg, Kinder auch unten. Ich weiß nicht, wer der Jüngste hier ist im Saal, wir machen jetzt auch keine Umfrage. Aber jetzt rechne mal hoch. Welches Jahr schreiben wir, wenn du 94 bist? Kurz überlegen, rechne einfach 100 dazu. Zieh 6 ab, zack. Grob, ja? So. Ihr wisst schon. Nicht reinlegen lassen. Aber so grob die Richtung. Was schreiben wir dann für eine Jahreszahl? Das ist verrückt. Wenn ich mal Enkel vielleicht irgendwann mal haben sollte, wenn die so alt sind wie ich heute, was ist denn da für ein Jahr? Das ist ja verrückt. Wie ist dann die Welt? In den letzten 300 Jahren hat sich diese Erde so stark verändert und erneuert wie nie zuvor in der gesamten Menschheitsgeschichte. Das ist was mir so klar geworden ist in den letzten 2-3 Jahren, wo ich mich ein bisschen mit, das ist unfassbar. Mein Vater hat jetzt an Weihnachten zu mir gesagt, er glaubt, dass keine Generation, mein Vater ist jetzt Mitte 70, er glaubt, dass keine Generation so viel Veränderungen erlebt hat wie er. Aber dann habe ich gesagt, weißt, das haben vielleicht schon andere gesagt, vielleicht sage ich das auch mal. Dann hat ein anderer Onkel gesagt, ja, das stimmt doch, der hat recht und so. Er kennt noch jemanden, der hat dem Sohn gesagt, komm mal und wähl für mich mit der Wählscheibe, ruf für mich mal jemanden an. Ich weiß gar nicht, wie das mit der Scheibe geht. Da, weißt du, mit der Scheibe, wo man da eine halbe Stunde warten muss, bis zurück ist. So, das ist unglaublich. Heute nehmen die Leute ab, du hast sie noch nicht mal angerufen. Das ist echt verrückt. Und das sind nur Kleinigkeiten. Das ist unvorstellbar. Wir leben da drin. Das ist unvorstellbar. Die letzten, bis dahin, bis zum Jahre 16, 17, 18 Jahrhundert etwa, war im Grunde genommen, also 16 Jahrhundert, 17 Luther und so und dann danach, da kannst du auch 1000 Jahre zurückgehen, es war kein großer Unterschied. Klar gab es Veränderungen, aber nie so stark wie jetzt. Das ist unfassbar. Das ist unglaublich. Die Erfindungen, der technische Fortschritt. Jetzt wird hier geworben mit dem Buch über Villingen-Schwenningen. Geschichte Villingen-Schwenningen, das habe ich heute gesehen. Riesenwerbung-Ding. Ich überlege mir, ob ich das kaufe. Ich habe zwei Bücher ausgeliehen aus der Bibliothek über Villingen-Schwenningen vor, was weiß ich, wie viele Jahren und zig Jahren. Das ist ja eine alte Stadt. Da gibt es Bilder von der Innenstadt. Fotos, noch ganz alte. Ja. Da bleibt mir die Schmucke weg. Wie die Leute rumlaufen, wie die angezogen sind. Die Kinder im Anzug stehen da, normal unter der Woche. So war das damals. Ganz andere Zeit. Denkst du, ich bin doch jetzt auch in Villingen in der Innenstadt, sieht irgendwie anders aus. Hat sich doch einiges geändert. Technischer Fortschritt, Wissenschaft, unglaubliche Dinge. Ja. Jetzt las ich kürzlich einen Bericht, dass ja im Medizinischen man schon in der Lage ist, dass immer mehr auch, das ist ja auch gut, dass Maschinen bestimmte Operationen übernehmen können, weil man sich auf die besser verlassen kann. Dann hat einer gefordert, es geht jetzt um diesen Bereich künstliche Intelligenz, hat jemand gesagt, na gut, wenn manchmal Maschinen das besser machen wie Menschen, dann müssten wir eigentlich die Maschinen bezahlen dafür. Dann hat einer gesagt, ja, aber dann müssen wir ihnen auch Urlaub geben. Das ist ja verrückt. Muss man sich, ja, aber dann müssten sie auch Steuern zahlen. Wahnsinn, das sind Fragen, da kommen, warten wir noch ein paar Jahrzehnte ab. Warten wir noch ab und guck mal, wer dir den Brief bringt. Das war doch gar kein Mensch. Hä? Ja, ich übertreibe, aber das sind Dinge am Laufen. Ich habe jetzt mit jemandem, nicht jetzt, vor einigen Monaten mit einem gesprochen, gläubiger Christ, freikirchlicher Christ, der schreibt eine Doktorarbeit in Theologie zum Thema künstliche Intelligenz in der Theologie. Der hat gesagt, im Grunde genommen könnte man doch Predigten so machen, dass da gar keiner mehr vorne hinstehen muss. Und jetzt überlegt mal, wie viele Predigten du schon im Internet und so gehört hast. Das heißt, das sind Sachen, da denken über Dinge nach, da hätte man sich vor 20 Jahren nicht mal getraut, darüber nachzudenken. So ist es heute. Ich bewerte das gar nicht, es ist einfach so. Natürlich Buchdruck, das war mit Gutenberg, war ein ganz starker Faktor für die Reformation. Ohne das hätte Luther sich nie und seine Thesen und so weiter nie so verbreiten können. Die einen sagen, es war ein Segen Gottes, die anderen sagen, war halt ein Zufall. Auf jeden Fall, der Buchdruck hat der Reformation enorm geholfen. Die Bildung, unglaubliche Dinge. Früher, da gibt es einen in der Straße, der macht Abitur. Ui. Ja. Heute, leider, das bewerte ich jetzt, leider, da scheint es noch jemanden in unserer Straße zu geben. Nach der Hauptschule. Das bewerte ich schade. Was ist denn da los? Ja. Bildung ist ein großer Segen, aber manchmal auch ein Fluch. Ich werde das nie vergessen bei einer Hochzeit, als diese eine Frau gefragt wurde am Tisch, so die kannten sich nicht, und so, wo arbeiten Sie? Ja, beim Finanzamt. Ich hoffe, gehobener Dienst. Dann war die ganz, dann hat sie gesagt, nee, mittlerer. Ach so, was ist denn los? Bei Gott ist das nicht so. Ja. Gut, Umgang mit Neuem. Neues macht in der Regel Angst. Außer jetzt ein neues Auto oder so, gell, das sind wir natürlich. Aber in der Regel neue Dinge, mal gucken, wie wird das werden, kann uns auch nervös machen. Das ist nicht immer so leicht, die Sache mit dem Neuen. Wenn dann eine Generation das mal kennt, dann ist es kein Problem mehr, ins Flugzeug zu sitzen und überall hinzufliegen, wenn man das so kennt. Aber so die ersten, auch in unserem Land, die ersten Menschen, die da in diese komischen fliegenden, boah, ist auch nicht du. Und wie war es, wo du das erste Mal im Flugzeug saßt? Na, war auch ein bisschen nervös. Ja. Habe immer überlegt, da vorne sitzen doch die Piloten, die sitzen nur vorne drin. Das ist doch, im Auto sitzt man etwa in der Mitte so ein bisschen, aber doch nicht ganz vorne, das ist ja komisch. Wie soll denn das gehen und alles? Und heute fliegen wir da, wir fährten noch Auto, ne? Oder Zug, ach. Da fliegt man doch hin. Also es ist dann, nach einer Generation ist es plötzlich üblich. Ich bin aufgewachsen im Gottesdienst, da hat es nie sowas gegeben wie eine Folie. Nie. Es gab auch keinen Prediger mit so einem komischen Teil da. Regt mich gerade auf mit diesem schwarzen Ding da, muss er das immer in der Hand halten. Soll doch eine Bibel halten. Ja, so. Heute hat die Gemeinde das auch. Dann gab es zwischendurch einen kurzen Abstecher in den Bereich des Overhead. Overhead-Folie. Ich glaube, die war hier auch früher, gell? Overhead-Folie. Da musst du ganz fit sein, da schnell die richtige Folie drauf und dann ziehen und so. Folien. Und jetzt muss man hinten, aber auch und jetzt hier und ach. Ja. Irgendwann braucht man das nicht mehr, bin ich mir sicher. Dann geht es irgendwie anders. Ja. Neues kann gut oder schlecht sein. Selbstverständlich gibt es auch Dinge, die schlecht sind beim Neuen. Ganz klar. Nicht alles, was neu ist, ist gut, aber auch nicht alles, was schlecht ist oder alt ist, ist gut. Ja, immer ganz Differenzierung ist hier eigentlich das Schlüsselwort. Genau hingucken. Was ist gut am Alten? Ja, früher konnte ich bei meinem Auto auch noch selber die Lämpchen wechseln. Fand ich echt super bei den alten Autos. Heute sind lauter Computer, da läutet drin irgendwas und dann, das war's. Ja. Rotes Dreieck, Ausrufezeichen, dann weißt du, was los ist. Nicht mehr mit selber gucken. Ja. Ich wollte kürzlich ein Lämpchen wechseln, hat nicht geklappt. Und ich bin jetzt, war nicht der Top-Auto-Mensch, aber das hätte ich doch, kriege ich eigentlich hin. Es hat nicht geklappt. Ja. Hätte ich mir viel Geld gespart für so ein Lämpchen wechseln. Ja, das muss man jetzt irgendwo hinbringen. Dann muss man erst an den Computer hängen, dann wird es ausgelesen. Sag ich, ich will nichts auslesen, ich will nur das Lämpchen wechseln. Ja, nee, auslesen. Ja. Ich wollte nicht lesen, ich lese zu Hause Bücher. Ja, nee, das ist jetzt so. Differenzierung hilft. Erneuerte Christen, letzter Punkt, da möchte ich noch was dazu sagen und dann bin ich dann auch schon fertig. Ich möchte uns ermutigen, ich zähle mich nicht zu den jungen Menschen und auch nicht zu den alten, sondern irgendwo so dazwischen. Aber fühle mich natürlich jung wie wir alle, klar. Das ist, ne? So alt wie man sich fühlt und so. Also und trotzdem stelle ich fest, es ist manchmal nicht so leicht, so dieses grundsätzliche Offensein für Neues. Also für mich ist es leichter, Dinge, die mir vertraut sind, da bin ich noch offener wie für Dinge, die eben jetzt kommen, die auch nach mir noch kommen, die also jetzt in der Generation nach mir, wo dann Sachen, ich komme da nicht so richtig mit. Ja? Und dann merke ich selber, muss das sein, es tut's doch. Es geht doch auch noch so, ja, und natürlich kann man das so auch machen, auch als Gemeinde oder so. Muss man denn, was ist denn das, diese Kästchen da, muss man denn da, was ist, tut es doch auch so? Ja, stimmt. Ja. Da liebe ich doch diese Sterne aus Holz. Schau mal, einfach Holz, wunderbar. Ja klar, aber die Frage ist eben, ob nicht beides der Weg ist. Nicht entweder oder. Und ich glaube, dass erneuerte Christen, so wie ich die Bibel verstehe, grundsätzlich eine gewisse Offenheit haben sollten für Neues. Das war auch an Pfingsten so. An Pfingsten, das war völlig neu, was da passiert ist. Und die Menschen, die gesagt haben, Moment mal, was ist denn da los, sind die betrunken, was blabbert denn die, wie reden denn die, ist doch erst morgens um neun und so, da stimmt doch was nicht. Das war, weil es neu war. War neu. Zungenrede, was ist das denn? Neu. Ja. Mittlerweile sprechen weltweit 50% aller Christen auf diesem Kontinent, auf diesem Planeten, in diesen neuen Sprachen. Das ist überhaupt nichts mehr Neues. Aber damals war es zum ersten Mal. Ja. Auch als Jesus diese ganzen Wunder getan hat, in der Form, das war neu. Ja. Wie kann das sein? In welchem Namen tut ihr das? Wieso ist der gesund? Ja, im Namen Jesu steht dieser Gehalt für euch. Was? Das ist ein neuer Name. Ja, neu. Neues. Grundsätzlich offen sein für Neues. Nicht für alles offen sein. Ja, wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein, das wissen wir schon. Aber grundsätzlich eine Haltung zu haben, Herr, was willst du tun? Wenn du was Neues tun willst, dann bin ich dabei. Das heißt, wir wollen insgesamt bei uns und auch in anderen Kirchen, Gemeinden, Allianz hatten wir gehört, wir hatten die Reformations großes Treffen, Feier in der Tonhalle und verschiedene andere Veranstaltungen, die wir auch in Zukunft haben werden, da wollen wir Gemeindeerneuerung grundsätzlich fördern. Erneuerung heißt nicht einfach nur, was weiß ich, dass man da jetzt mal ein Licht hat oder einen Scheinwerfer oder einen Beamer oder so, dass man lauter oder leisere Musik, das meine ich nicht mit neu. Das sind die Äußerlichkeiten. Es geht mehr um das Innere. Die innere Erneuerung, die ist entscheidend. Man kann auch Äußeres Neues statt dem Inneren bringen. Versteht ihr, wie ich meine? Also ich kann ganz viel Äußeres hier aufziehen und boah, schau doch mal, wie neu wir doch sind, wann sind wir modern. Aber innen drin ist da gar nichts neu geworden. Das ist eine große Gefahr. Das ist, was in der Offenbarung steht über diese eine Gemeinde. Die hat den Namen, dass sie lebt. Mensch, sind die lebendig. Ach, da geht was. Hey. Aber Jesus sagt durch Johannes den Leuten, tut mir leid, ja, dem Namen nach, aber ihr seid eigentlich tot. Das ist nur so eine äußere Geschichte, das ist innerlich, ist da wenig Neues passiert. Also es muss sich irgendwie innerlich zeigen. Gemeindeerneuerung ist etwas, was innerlich geschieht bei jedem Einzelnen. Und eine der Hilfen dazu, ich hatte das schon mal gesagt, ist Dinge nicht bewerten, sondern bewältigen. Nicht mal beschreiben, bewältigen. Bewältigen. Natürlich kann ich ein Leben lang jetzt ankämpfen und meinem Kind immer wieder sagen, ich hatte mein erstes Handy erst mit, mit 23. Und ich soll dir mal zeigen, was es für eins war. Ja. Große Tasten und zum Telefonieren war das übrigens. Da guckt er mich an. Ja. Ich kann versuchen, Leuten immer so diese, ja und früher, weißt du, als ich klein war, also, das hätte ich mir nicht getraut. Du. Ha, wo ich 5 Jahre alt war, ha, da hätte ich mal sehen. Das nützt dem Kind nichts. Es nützt dem Kind nichts. Weil es lebt nicht, was weiß ich, Anfang der 70er. Es lebt 2017 oder 18. Ja. Das hätten wir nicht gemacht. Ja und? Es ist aber nicht mehr damals. Ja, und was man in 20, 30, 40, 50 Jahren ist. Ja. Das heißt, nicht gleich die Dinge bewerten, so richtig und falsch. Und bloß weil es ich anders sehe, kann das ja nicht stimmen, sondern erstmal sagen, wie gehen wir mit dem Ganzen um? Wie gehen wir mit dem Ganzen um? Mein Sohn bekam ein Schreiben von der Schule, dass jetzt in der 6. Klasse, glaube ich, Aufklärung. Aufklärung, Bildungsplan, oder? Wissen wir doch, oder, was da so kommt? Und dann waren auch so ein paar Begriffe. Und da habe ich schon gedacht, oh, das wird spannend. Aber ich bin ja gar kein Schüler. Weißt du, ich kann ganz anders drauf gucken, aber das sind ja kleine Kinder. Und da habe ich nur gefragt, wie heißt denn der Lehrer und wer ist denn das und so. Und da habe ich dann gefragt, ist es ein jüngerer oder ein älterer Lehrer? Und ich hatte gehofft, in diesem Fall, dass man mir sagt, ein älterer. Da hatte ich in dem Fall gehofft, so ein alter, weißt du, so ein positiv-konservativer Bruder, sage ich jetzt mal liebevoll. Ja. Aber nee, ist ein ganz junger. Da war ich jetzt nicht voller Freude. Aber es ist so, soll ich jetzt mein Kind von der Schule nehmen? Versteht ihr, was ich meine? Das macht doch keinen Sinn. Also für mich macht es keinen Sinn, jetzt hier groß Ding. Ich glaube, das wird schon klappen und ich mische mich halt ein bisschen ein. Weniger beim Lehrer, sondern beim Sohn. Zeig mal her, habt ihr schon Unterlagen bekommen? Darf ich mal gucken? Aber jetzt nicht aus einem falschen Motiv, sondern aus einem richtigen Motiv. Vielleicht muss man was korrigieren. Vielleicht kann man auch sagen, Mensch, toll, die machen das echt gut. Besser wie irgendwie Biene-Meier-Geschichten. Ja, und da gibt es einen Schlüssel und da gibt es ein Schloss und dann kommt ein Baby raus. Ey, sag das mal heute und dann gucken die dich an. Was ist denn da los? Also nicht immer gleich bewerten, bewältigen. Wie gehen wir damit um, wenn man meinem Sohn ein Handy hinhält mit pornografischen Inhalten? Was mache ich denn dann? Und ich kann es nicht mal verhindern. kann es nicht verhindern. Das nützt überhaupt nichts, wenn ich ihm das Handy weg, ist doch gar kein Sinn, muss mal sein Handy gewesen. Da kommt ein anderer, schau mal da, guck mal. Soll ich den Eltern anrufen vor dem Kind? Das wissen die gar nicht. Das sind die Sachen heute. Das nützt nichts, einfach nur zu sagen, schlimme Welt, ach, ist das schlimm. Früher war alles besser. Die guten alten Zeiten. Mensch, hätte ich nur vor 100 Jahren gelebt, war viel schöner. Nee, ich möchte nicht vor 100 Jahren gelebt haben, auch nicht vor 200. Ich bin froh, jetzt zu leben. Aber wir müssen die Dinge bewältigen. Bewältigen. Menschen in dieser Zeit erreichen, das ist eine Riesenherausforderung. Menschen, auch als Kirchen, für das Evangelium, in dieser Zeit Menschen erreichen. Wie machen wir das? Dass die Menschen nicht sagen, ach du liebe Zeit, ihr seid Christen, seid ihr aus dem letzten Jahrhundert oder was? Aber auch nicht, Mensch, ihr seid ja, ihr möchtet so tun, als ob ihr ganz modern wärt, gell? Aber weißt du, wir hören da Musik zu Hause an unserem Handy, CDs, ist eh alle, wir kaufen noch eine CD, habe ich doch alles runtergeladen. Weißt du, so gut kriegt ihr es eh nie hin, das ist professionell, schafft ihr eh nicht. Ihr könnt es probieren und auch nicht dem hinterher hängen und hecheln, das, was irgendwie so besonders toll machen müssen. Wir sind nicht in der Welt, also wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt so rum. Ja, wir sind in der Welt, wir müssen das nicht genau gleich machen, aber wir müssen die Menschen in dieser Zeit erreichen. Und das ist gar nicht leicht. Und manchmal würde ich das gerne mal versuchen, so einen Mensch, der noch nie was vom Glauben gehört hat, auch in Deutschland, mal einfach hierher zu holen, mal reinsetzen zu lassen und dann mal hinterher zu fragen, jetzt sagen Sie mal ganz, nicht gut oder schlecht, aber wie war das jetzt für Sie, wenn Sie diese Lieder hören? Diese Texte, wenn sie unsere Gebete hören, wenn sie die Predigt hören, wenn sie uns so sehen. Wie ist das, wie wirkt das auf sie? Sei mal interessant. Mensch, der von dem alle nichts weiß. Ja. Früher gab es ja diese kananäische Sprache, ja, dass man sich vor dem Thron versammelt, vor dem Lamm, sich übergibt und so. Wie wirkt denn das auf den Gast? Wieso muss man sich übergeben? Das verstehen die gar nicht. Was für ein Lamm denn? Ostern ist doch noch Lamm. Ja. Der Thron und so. Ja, das sind so Sachen. Wie erreichen wir die Menschen dieser Zeit? Gleichzeitig keine Gossensprache. Wo jedes zweite Wort mit G anfängt und mit Eil aufhört. Das kann es doch nicht sein. Erreiche ich so die Menschen? Wie erreichen wir die Menschen unserer Zeit? Vielleicht brauchen wir echt neue Methoden, neue Wege, die Menschen zu erreichen. Manche auch der bisherigen sind gut, die müssen wir auf jeden Fall weitergehen. Was auf jeden Fall wichtig ist, dass wir als Christen in unserer Zeit Menschen sind der Zuverlässigkeit in Wort und Tat. Ich glaube, das ist etwas, was zu allen Zeiten wichtig war. Zu allen Zeiten, auch im Berufsleben, auch im Gemeindeleben, auch im Familienleben, im Eheleben, in der Gesellschaft. Menschen, die zuverlässig sind, auf die du dich verlassen kannst. Wenn die sagen ja, dann ist es ja. Und wenn sie sagen nein, dann ist es nein. Menschen, auf die man sich verlassen kann. Das ist was, da bin ich mir ganz sicher, das bleibt in allen Generationen, zu allen Zeiten gleich. Ob das so propagiert wird oder nicht, bin mir sicher, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Wie die sogenannten Soft Skills, also diese ganz normalen sozialen Kompetenzen, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, da haben wir das Wort schon, Eigenmotivation, kritikfähig, dass ich mir was sagen lasse, ohne gleich und Personen von Sache trennen, dass ich das kann, teamfähig, miteinander, ja, solche Dinge. Das läuft für mich alles unter diesem Bereich Zuverlässigkeit in Wort und Tat, ja. Das, ich glaube, das ist ein Kennzeichen erneuerter Christen, erneuerter Gemeinden, erneuerter Gesellschaft. Wer so lebt, der kommt durch, da habe ich gar keine Angst. Also, das war es gewesen für heute in der Verkündigung, diese drei Gedanken, Gott ist ein Gott des Neuen, Umgang mit den Neuen und erneuerte Christen oder erneuerte Gemeinden. Das war die Jahreslosung 2017. Morgen werde ich kurz etwas sagen, so andeutungsweise über die neue, der Gottesdienst morgen wird überhaupt kürzer sein wie sonst. Einfach nur, dass ihr das auch wisst um 15 Uhr. Aber herzlich willkommen alle, da dabei zu sein, auch im Abendmahl. Aber insgesamt wird es ein bisschen kürzer sein alles. Und dann wird es eine neue Jahreslosung geben, wo ich dann auch nochmal am 7. Januar dann ausführlich darauf hinweisen will. Da geht es auch darum, dass man zur Quelle kommt. Und wer von dieser Quelle trinkt, wird nicht mehr dürsten oder so. Das ist auch was, das muss man den Menschen erklären, was das heißt. Was für eine Quelle denn? Romäusquelle oder was? Ja, da war ich auch schon mal, mein Kanister hingebracht. Die Menschen verstehen das nicht. Und trotzdem sitzt jeder Mensch in Deutschland sitzt an Quellen. Wir sitzen alle an Quellen. Wir nähren uns von Quellen. Die Frage ist nur, was sind es für Quellen? Manchmal sind es nämlich keine Quellen, sondern faule, verfaulte Zisternen, woraus die Menschen trinken. Und vergiftet werden und krank werden, geistlich krank werden. Und da kommen wir mit dem Evangelium. Da kommen wir Christen, wir Kirchen, wir Freikirchen und sagen, Leute, wir erzählen euch mal was von der Quelle, die Jesus Christus heißt. Also in diesem Sinne freuen wir uns auf das Neue im Jahr 2018, möchten noch beten, stehen wir auf, bitte zusammen, Lobpreisteam, ihr könnt schon vorkommen. Vater im Himmel, wir danken dir für dieses Jahr 2017. Wir sind alle noch am Leben, das heißt, du hast uns durchgetragen, durchgeführt. Und für die einen war es ein schönes Jahr, wo ganz viele tolle Erfahrungen beinhaltet hat und für andere waren es schwierige Zeiten, vielleicht Dunkelheit, Krankheit, Not, was auch Ärger, was auch immer. Und jetzt geht es weiter und du gehst weiter mit uns. Manchmal bewahrst du uns vor Not, manchmal lässt du uns durch Nöte hindurchgehen. Was aber nie der Fall ist, dass du uns alleine lässt. Und das macht uns unglaublich froh. Das gibt uns eine große Zuversicht, auch für das Neujahr 2018, dass wir wissen, wir werden niemals, nie alleine sein. Wenn wir deine Hand nicht loslassen, wenn wir dir nicht davonlaufen, wenn wir nicht dir absagen, wenn wir dir nicht den Rücken kehren, du bleibst da. Und so wollen wir am Ende dieses Jahres dir sagen, wir vergessen nicht, was du uns Gutes getan hast in der Vergangenheit. Und wir rechnen damit im neuen Jahr, bei all dem, was kommt, auch wenn es neue Dinge sind, dass du dabei bist. Dass du drinsteckst in diesen Dingen. Dass wir auch keine Angst haben brauchen vor Dingen, die auf den ersten Anschein nach ja, merkwürdig oder ja, zu neu oder was auch immer sind. Lass uns auch immer den Blick haben auf die Menschen, die dich noch nicht kennen. Die mit Kirche, mit Glauben, mit Gott, mit der Bibel und Jesus bisher nichts anfangen konnten. Und gib uns gute Ideen, wie wir diese Menschen erreichen können mit dieser wirklich ganz wunderbaren Botschaft, mit dieser einzigartigen Botschaft des Evangeliums von dir. Danke, dass auch diese Predigt jetzt, diese Verkündigung nicht umsonst war, sondern dass sie jedem, der das hört und ja auch nachhört und mitbekommen hat, doch ein innerer Gewinn sein kann. Schenk, dass nichts jetzt geraubt wird von der Verkündigung, durch die Vögel, die immer wieder kommen und die Saat wegpicken, sondern dass sie aufgeht in unseren Herzen und Frucht bringt. Wir geben dir die Ehre. Amen.